Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
In Cardiff steigt am Samstag das Champions-League-Finale zwischen Juventus und Real Madrid. Höchste Zeit also vorauszublicken hier in der Sportshow auf meinsportradio.de. Und dazu habe ich mir fachkundige Unterstützung geholt. Zum einen den freien Journalisten und Serie A-Experten Thomas Hörner. Hallo Thomas.
Hallo, grüß Gott.
Und unseren Real Madrid-Beauftragten sozusagen, den Nils Kern, den Chefredakteur von Real Total. Hallo Nils.
Buenos dias aus Madrid. Hallo.
Real Madrid Titelverteidiger könnte historisch die erste Mannschaft also sein, die diesen Titel, diesen Champions League Titel verteidigt. Das hat ja bisher noch niemand geschafft. Juve dagegen zum zweiten Mal in den letzten 3 Jahren im Endspiel. Und wenn man einfach mal so ganz blauäugig drauf guckt, verwundert das vielleicht ein bisschen, denn Juve hat ja in den letzten Jahren immer wieder den Abgang einiger prägender Figuren verkraften müssen. Erst war es Pirlo, der in die USA ging, dann Vidal, der zu Bayern ging, zuletzt Pogba zu Manchester United. Und trotzdem haben sie das immer wieder kompensieren können und sind trotzdem wieder europäische Spitze. Thomas, wie haben Sie das gemacht?
Das ist vor allem, denke ich mal, auf Massimiliano Allegri zurückzuführen, der es immer versteht, aus seinem vorhandenen Spielermaterial eine schlagkräftige Truppe zu formen. Und natürlich auch, dass kluge Transfers getätigt wurden. Und ich sehe zum Beispiel diesen Pogba-Abgang als überhaupt nicht dramatisch. Das habe ich damals auch schon gesagt. Weil man mit Higuain einen erfahrenen und wirklich charakterlich eigentlich auch starken Spieler verpflichtet hat, der letztendlich international auch den Unterschied ausmachen kann, wie er auch schon in dieser Champions League-Saison dann in der K.O.-Runde gezeigt hat. Was Pogba bisher eher nicht gelungen ist bei Juve, er hat zwar jetzt in der Europa League natürlich auch das Tor gemacht, aber ich sehe Juve ohne Pogba mit diesen Investitionen, Higuain, Pjanic, auf jeden Fall auch stärker. Und bei Vidal beispielsweise war es dann auch so, dass die Gazetten darüber berichtet haben, dass er sich eher aufs Nachtleben in Turin konzentriert hat, statt auf den Club und auf den Sport. Und deswegen war dieser Abgang auch gar nicht verwunderlich. Und im Endeffekt ist es dann so, dass bei Juve einfach dieser spezielle Charakter, diese DNA Vincente, wie man in Italien sagt, ganz vorherrschend ist und dem wird alles untergeordnet. Und wer da nicht mehr mitspielen will, wie eben Vidal und Pogba beispielsweise, da ist es dann auch kein Problem, diese Spieler zu ersetzen.
Und im Mittelfeld hat Juve ja auch Sami Khedira und der hat in Juve oder bei Turin natürlich ein gewisses Standing sich auch erarbeitet in den letzten Jahren, hat ja auch Titel gesammelt und vor allen Dingen auch selber im Kicker jetzt im Interview, das heute erschienen ist, gesagt, er fokussiert sich voll auf den Fußball. 21 bis 25 Tage im Monat arbeitet er mit einem Physiotherapeuten noch zu Hause, mit einem Visualtrainer. Also er hat wirklich erlebt Fußball momentan und erfährt entsprechend die Wertschätzung. Nils, die Wertschätzung, die er in seiner Zeit bei Real Madrid nicht so erfahren hat, auch darüber beklagt er sich im Interview mit dem Kicker, dass er da doch immer sehr kritisch gesehen wurde. Warum hat man ihm bei Real diese Wertschätzung nicht entgegengebracht?
Ja, ich glaube, das hat er primär erstmal hier den Medien und Fans angehangen, als jetzt weniger dem Club oder irgendwelchen Personen im Verein, dass er da nicht wertgeschätzt wurde. Von Trainern durchaus und Mitspielern, man wusste, was er da geleistet hat. Das war in der Mourinho-Ära, da war er einfach der Staubsauger vor der Abwehr, ein perfektes Paar mit dem Xabi Alonso zusammen. Und ja, er hat es im Kicker gesagt, wenn er dann mal 10 Spiele ordentlich beschreitet, gut beschreitet, dann wurde das als hingenommen, als sei das seine Pflicht. Und dann mal ein schlechtes Spiel, dann stand er direkt wieder in der Kritik. Und ja, das ist nun mal das Haifischbecken in Madrid. Da ist jeder Spieler, der nicht über 2 Zauberfüße verfügt, kommt da schnell in die Kritik. Und aber trotzdem ist er hier durchaus noch ein sehr respektierter Spieler, also auch jetzt bei Fans. Man weiß, dass er die deutschen Tugenden auch da verkörpert hat. Nie ein Spieler ohne Skandale, immer sich für den Club eingesetzt, auch bei trotz vieler Verletzungen immer wieder sich zurückgekämpft. Er stand ja dann auch im Champions League Finale 2014 mehr oder weniger überraschend in der Startelf, aber eben weil er alles dafür gegeben hat. Und danach eben 5 Jahren war es dann eben soweit und er hat sich einen neuen Verein gesucht, ging ablösefrei nach seinem ausgelaufenen Vertrag und hat mir nur auch alles Gute gewünscht, aber ja, es ist ein schweres Umfeld hier in Madrid.
In Turin hat er sich natürlich hervorragend eingeführt, Thomas. Da ist er eine Stütze der Mannschaft. Wie siehst du seine Rolle dort?
Ja, er ist, wie eigentlich schon gerade gesagt wurde, eher der unspektakuläre Spieler, der vielleicht jetzt eben nicht zu dieser Zauberelf-Truppe von Madrid unbedingt gepasst hat. Aber in Turin denkt man Fußball. Das hat Khedira auch vor einigen Wochen in einem Interview mit der FAZ erzählt, dass er ein Spieler ist, der Fußball denkt. Und gerade diese taktische Disziplin, die er an den Tag legt, ist in Turin unglaublich wichtig. Da geht es auch viel um Arbeit ohne Ball. Viele Sachen, die der gemeine Fan vielleicht gar nicht so auf den ersten Blick erkennt, aber das macht ihn unglaublich wichtig. Und vor allem ist er eben auch ein Spieler, wie bereits auch eben gesagt wurde, auf den man sich verlassen kann, charakterlich, der die nötige Mentalität mitbringt und auch immer diese gewisse Ruhe am Ball dann hat, ohne die spektakulären Dinge zu machen. Und das ist so ein Metronom im Juve-Spiel, das einfach ganz wichtig ist.
Die andere wichtige Personalie bei Juve hattest du schon angesprochen, Higuain, auch der hat eine Real Madrid-Vergangenheit. Nils, hat nur in der Champions League damals ein paar Probleme gehabt bei Real.
Oh, was heißt in der Champions League Probleme gehabt? Das war die Zeit. Also er hat von 2007 bis 2013 in Madrid gespielt und dann gab es, glaube ich, 4 Halbfinals in Folge, in denen man immer knapp ausgeschieden ist gegen Barcelona, Dortmund, Bayern. Viele werden sich erinnern. Er hat sich da damals immer noch mit Karim Benzema um den Platz in der Startelf gestritten und letzten Endes wurde dann das Urteil gefällt, dass da Benzema besser für Ronaldo und zukünftig Bale wäre, dass er bleiben solle und deswegen ja, hat sich dann Higuain auch einen neuen Verein gesucht, damals noch Neapel. Er kam früher, hat schon als 10-Jähriger von Real Madrid geschwärmt, also er kam mit großen Hoffnungen nach Madrid und ja, wurde auch schnell Publikumsliebling. In seinen 6 Jahren viele Tore erzielt, aber dann doch oft irgendwie in großen, wichtigen Spielen, ja, ich will nicht sagen versagt, aber hat dann doch öfter mal wichtige Chancen ausgelassen, so auch wie gegen Dortmund im Halbfinale, sodass er dann auch schnell in der Kritik stand. 2012 konnte man ihn noch von dem Wechsel abhalten, aber dann 2013 war es soweit. Aber ja, er hat sich riesig entwickelt, er hat nicht nur in Neapel, auch jetzt in Turin eingeschlagen und jetzt steht jetzt zurecht in seinem ersten Europapokalfinale, von dem er so sehr träumt.
Und dann eben gegen die alte Liebe, gegen Real natürlich was ganz Besonderes. Die umgekehrte Variante haben wir dann auch auf der Trainerbank, denn bei Real Madrid, da steht ja Zinedine Zidane, oder da steht ja vor der Trainerbank Zinedine Zidane, der leitet die Mannschaft, hat im letzten Jahr ja die Champions League mit Real gewonnen, einen Titel, den er ja als Spieler auch schon mit Juventus geholt hatte. Thomas, natürlich auch was ganz Besonderes jetzt, Zidane gegen Juventus.
Ja, natürlich, wobei Zidane ja auch schon gesagt hat, dass er sich dann doch eher Real Madrid verbunden fühlt. Er hat zwar natürlich irgendwo auch Gefühle gegenüber Juventus Turin und schwärmt von einer großartigen Zeit dort, was mit Sicherheit auch eine sehr erfolgreiche Zeit war. Champions League-Titel sagt alles, aber im Endeffekt fühlt er sich dann doch eher Real Madrid verbunden und ich denke, da lässt er auch nichts drüber kommen.
Nils, wenn wir auf Zidanes Zeit als Trainer schauen, sehr erfolgreich, jetzt ja auch Meister geworden, den ersten Meistertitel seit 5 Jahren dann wieder eingefahren. Was unterscheidet ihn von seinen Vorgängern, auch vielleicht von Carlo Ancelotti, der ja immerhin die Champions League geholt hat, aber eben an dieser Meisterschaft gescheitert ist, in Anführungsstrichen?
Erstmal, Zinedine Zidane ist super erfolgreich, seit er im Januar 2016 präsentiert wurde. Ja, er hat endlich diese Meisterschaft geholt, wo viele gescheitert sind. Das Zauberwort bei ihm ist vielleicht nicht unbedingt taktische Kniffe und er hat auch mal hier und da eine andere Startelf, also Formation. Aber bei ihm ist das Zauberwort einfach Rotation und er gibt wirklich jedem Spieler, allen 24 im Kader, das Gefühl, dass er wichtig ist. Und in der Liga haben, ich weiß nicht, wie viele Spieler alle über 2000 Minuten, aber da kommt ein Marco Asensio und Lucas Vazquez in ähnliche Bereiche wie ein Toni Kroos und ein Cristiano Ronaldo. Also jeder kommt da zum Zug und auch ein Cristiano Ronaldo hat viele Pausen erfahren, was in den letzten Jahren nicht immer der Fall war, sodass man jetzt eher behaupten kann, dass er bei 100% ist, als noch bei den Finals 14 und 16, wo er dann schon eher kleinere Wehwehchen hat und er ist einfach einer, zu dem auch die Stars aufblicken, genauso die jungen Talente wie ein Kovacic oder Asensio. Er vereint alle, es herrscht eine super Stimmung und das wird auch von Toni Kroos hat das letztens wieder hervorgehoben, wie toll er das macht. Auch Ronaldo meinte, der Erfolg sei Zidane zu verdanken und da ist er einfach, ja, nicht unbedingt der Taktikmeister Ancelotti, aber einfach einer, der eine super Truppe formt.
Der Taktikmeister ist da schon eher, Thomas, der gute Massimiliano Allegri, der ja die Juve jetzt auch nicht nur vor 2 Jahren schon ins Champions-League-Finale geführt hat, sondern jetzt auch Serienmeister ist, im Grunde die Arbeit fortgesetzt hat, die Antonio Conte bei Juve geleistet hat, aber im Grunde die Mannschaft noch verbessert hat.
Absolut, das sehe ich ganz genauso und ich halte Allegri auch für einen der am meisten unterschätzten Trainer im gesamten Weltfußball. In meinen Augen ist das einer der besten Taktiker, vor allem wenn es darum geht, sich einzustellen auf die Stärken und Schwächen eines Gegners. Auch das In-Game-Coaching immer sehr fluid, sehr variabel auch, stellt sich schnell auf Änderungen des Gegners dann auch ein und weiß einfach immer eine Lösung. Und ja, auch im Vergleich zu Conte sehe ich ein weitaus stärkeres Juve. Das liegt zum einen natürlich an den Ergebnissen. Conte ist jedes Mal nicht weiter als das Viertelfinale gekommen. Und zum anderen ist Allegri auch einfach umgänglicher im ganzen Umfeld. Conte ist ja damals zurückgetreten und ja, mit einer großen Polterei und hat sich darüber beklagt, dass man mit 10 Euro nicht in einem Restaurant essen kann, das preislich bei 100 Euro liegt. Letztendlich hat Allegri ein Jahr später mit genau diesem Geld in diesem Restaurant gespeist, denn er hat aus Juve, aus den vorhandenen Spielern eine Mannschaft geformt und immer wieder dann eben auch, wie wir vorher besprochen haben, diese Abgänge kompensieren gewusst, so etwa auch mit taktischen Kniffen, wie man Manzukic auf die linke Seite zu stellen. Das wäre ja hier in Deutschland eigentlich, wenn man sich so rückblickend das vor Augen führt, ziemlich undenkbar gewesen, aber das Ganze funktioniert und deshalb halte ich Allegri im Vergleich zu Zidane auch auf jeden Fall für einen Vorteil für Juve in so einem großen Spiel.
Und er hat nicht nur Manzukic auf die linke Seite beordert, sondern auch auf der anderen Seite natürlich dann mit Dani Alves jemanden, ja, eigentlich einen zweiten Frühling verpasst.
Absolut, das hätte ich ihm ehrlich gesagt auch so nicht zugetraut. Vor allem wird er ja am Finaltag wahrscheinlich eben auf der anderen Seite spielen, also die offensive Seite, wo er ja bei Barcelona hauptsächlich Rechtsverteidiger gespielt hat. Und da hat sich Allegri auch was überlegt, denke ich mal, bei dieser Sache. Da Basali dann in der Viererkette rechts verteidigen wird, wie es aussieht. Oder es gilt eigentlich in italienischen Gazetten als ziemlich sicher. Das heißt, er möchte vor allem eben die Rückräume auf den Flügeln, wo Real ja auf jeden Fall Tempo mit hat, man denke nur eben an Ronaldo, möchte er auffangen, dieses Tempoübergewicht und auch im Mittelfeld die spielerischen Vorteile von Real Madrid so ein bisschen ja, da den Wind aus den Segeln nehmen.
Mhm. Aber Ronaldo stürmt doch eher über die linke Seite. Also müsste er doch Rechtsverteidiger sein, der Alves.
Es geht um die allgemeine Formation. So. Also ich meine damit auch Manzukic auf der linken Seite, die ja beide Seiten, die da sehr viel nach hinten arbeiten. Ich hatte das jetzt eher generell so gemeint, dass über die Flügel stark nach hinten verteidigt wird und nicht so nach vorne gepresst wie gegen Barcelona. Das lässt auf jeden Fall die Aufstellung dann vermuten.
Nils, was glaubst du? Alves, finde ich noch, ist eine Riesengeschichte. So undankbar, wie der von Barcelona abgegeben wurde, hat er ja auch nochmal kritisiert. Er ging dann auch ablösefrei und jetzt schlägt er in Turin so ein und hat auch in den entscheidenden Spielen in der Champions League da immer eine Vorlage und ein Tor gemacht. Also wow. Vor dem muss man sich tatsächlich warm anziehen in Madrid.
Ja, in Monaco beide Tore von Higuain vorbereitet, also da sich entsprechend schon mal ja in die Position gebracht, auch für das Finale dann gegen Real Madrid. Wie wird Real, Nils, denn aus deiner Sicht, wie wird sie dann auf die taktischen Spielereien von Allegri reagieren? Wird er sich daran groß orientieren oder ist dann doch eher das Vertrauen in die Stärke der eigenen Mannschaft da?
Wohl eher Zweiteres, also das war mir jetzt noch nie bewusst, dass er da groß reagiert hat. Er hat dann doch meistens die gleiche Formation gespielt. Die einzige große Frage war jetzt noch, ob Bale oder Isco spielen wird. Bale selbst sagt, er sei noch nicht ganz bei 100%, war da ehrlich. Die Medien versuchen da schnell mal ein Theater draus zu machen, dass es da Streit zwischen Isco und Bale gäbe. Ist nicht so, die verstehen sich super und Isco hat zuletzt auf der 10 super Spiele bestritten im Ligafinale, also in den letzten Ligaspielen und entsprechend dürfte Isco vor Modric, Kroos und Casemiro im Mittelfeld spielen und dann vorne eher eine Art Doppelspitze mit Ronaldo und Benzema, sprich Bale erstmal noch auf der Bank und hinten Viererkette, die ist dann eingespielt, Carvajal zurück nach Verletzungen, dann Ramos und Varane und links Marcelo in seiner vermutlich besten Saison hier in Madrid und als Torhüter Keylor Navas.
Für Bale natürlich was ganz Besonderes, in Cardiff als Waliser dann dieses Champions-League-Finale zu bestreiten. Der ist dann natürlich entsprechend heiß auf seinen Einsatz. Dann vielleicht, wie Nils es sagt, dann erst als Einwechselspieler auf Seiten von Turin. Thomas, da ist einer ganz besonders heiß, weil ihm dieser Titel in seiner langen Sammlung an Titeln noch fehlt. Gianluigi Buffon, zweimal in Finals gescheitert in der Champions League. Jetzt der dritte Anlauf, third time lucky?
Also ich würde es ihm auf jeden Fall gönnen. So ein Spieler kann eigentlich nicht abtreten ohne diesen einen Titel und er sagt ja auch selber, dass dass dieser Titel sein Antrieb ist, dass er überhaupt noch in diesem Alter weiterspielt. Das ist sein täglicher Antrieb und ich glaube, dass dieses ganze Konstrukt Juve eben auch sehr, sehr darauf bedacht ist, Buffon diesen einen Titel noch zu schenken. Und so eine Dynamik würde ich in so einer Fußballmannschaft nicht unterschätzen.
Nun hat Juve ja nicht die beste Bilanz, wenn es an Finals geht. 50. Finale ist es jetzt für Juventus überhaupt in wettbewerbsübergreifend. Nur 20 davon wurden gewonnen. 6 von 8 Europapokal der Landesmeister Endspielen verloren. Bilanz spricht jetzt nicht gerade für die Nervenstärke von Juve, gerade in solchen wichtigen Spielen. Hat sich da vielleicht in den letzten Jahren auch was geändert, weil die meisten Niederlagen natürlich auch schon Jahrzehnte auch zurückliegen?
Das ist natürlich schwer zu sagen, wie man sowas immer einordnen soll. Das Ganze ist ja, wie gesagt, teilweise Jahrzehnte her und heute spielen ganz andere Spieler als eben in den 80ern. Aber letztendlich ist es dann tatsächlich so, dass Juventus scheinbar irgendwie ein Nervenflattern hat und ja, dass sich da so ein dunkler Schatten mit sich zieht in diesen Finalspielen. Die sind ja auch teilweise sehr unglücklich verloren worden, sehr knapp verloren worden. Oder man denke nur 85 an Heisel. Das war der erste Europapokaltriumph bzw. Landesmeistertriumph von Juventus Turin. Und auch da ist natürlich ein ganz dunkler Schatten über diesem Spiel, obwohl es eben rein sportlich mit einem Erfolg gekrönt war. Generell halte ich die Juve-Mannschaft aber auf jeden Fall für nervenstark genug. Da wir haben gerade über Buffon gesprochen. Es gibt einen Bonucci, es gibt erfahrene Spieler wie Khedira, Chiellini. Higuain muss oder will unbedingt gegen seinen alten Verein ja eine großartige Leistung abrufen. Also an Erfahrung mangelt es den Turinern nicht. Und ich denke auch nicht, dass diese 6 Niederlagen von 8 Finalspielen am Samstag irgendeine Rolle spielen werden in den Köpfen der Spieler.
Aber du hast natürlich die Leistungsträger in der Abwehr im Defensivverbund schon angesprochen. Die sind ja jetzt alle auch schon etwas älter. Nicht nur Buffon, der ja die 40 demnächst dann erreicht, sondern auch die Abwehrreihe, die Dreierkette, die hat ja auch jetzt nicht mehr die ewige Karriere vor sich. Möglicherweise die letzte Chance für dieses Team, dann eben was zu holen. Wie sieht's denn dahinter aus?
Wie meinst du dahinter?
Also was kommt danach, wenn die jetzt wirklich alle mal aufhören sollten? Also klar, Buffon, der wird irgendwann aufhören, wahrscheinlich erst nach der WM im nächsten Jahr, aber auch Chiellini, Bonucci und auch Basaldi haben ja auch nicht mehr die ewig lange Karriere vor sich.
Ja, Juventus wird sich darüber am Samstag sowieso keine Gedanken machen, denke ich, wie es danach aussieht, aber generell ist Juventus auch immer bedacht, sich an jungen italienischen Spielern zu orientieren und diese auch vorzeitig zu verpflichten. Also im Kader steht ja beispielsweise Rugani schon, der leider etwas zu kurz kommt, oft mit den Einsatzzeiten, obwohl er hochtalentiert ist, vielleicht der talentierteste italienische Verteidiger momentan. Sie haben Caldara verpflichtet von Atalanta Bergamo, der 2018 ins Team stoßen wird. Also Juventus ist schon immer darauf bedacht, auch diese, wie ich vorher schon erwähnt hatte, diese DNA Vincente weiterzutragen, ja. was auch sehr viel eben mit einheimischen Spielern dann vonstatten geht.
Vielleicht auf der Torwartposition irgendwann auch mal der Torhüter von Milan, der 17-jährige Donnarumma?
Daran glaube ich ehrlich gesagt nicht. Raiola ist sein Berater, man kennt ihn, man schätzt ihn nicht unbedingt in Italien bei den Vereinen. Kann ich mir nicht wirklich vorstellen, zumal Donnarumma immer wieder auch erwähnt, dass er absoluter Milanista ist. Und wenn er dann mal wechselt, dann schätze ich dann doch eher ins Ausland und ja, vielleicht sogar zu Real Madrid.
Das wollte ich gerade sagen, Nils. Wäre das nicht mal einer, der vielleicht auch so diese Ära eines Iker Casillas fortsetzen könnte?
Ach, eine Ära Iker Casillas, es geht nur, wenn es ein Eigengewächs ist natürlich, aber auch wenn er jetzt noch jung ist und so weiter. Hier werden schon viele Namen gedroppt immer mal, da ist ein David De Gea wahrscheinlich noch ein bisschen heißeres Gerücht. Ja, auf der Torhüterposition dürfte was passieren im Sommer, auch wenn jetzt Keylor Navas nach den ersten 2 schwachen Dritteln der Saison jetzt im Saisonfinale wieder richtig stark ist, super Noten sammelt bei uns auch. Der Sommer wird nicht so ruhig wie im letzten Jahr in Madrid und da ist die Torhüterposition eine der Sachen, wo was passieren könnte.
Der Sommer würde natürlich ruhiger werden, wenn man jetzt diesen Pott verteidigt, wenn man also als erste Mannschaft die Champions League dann zweimal in Folge gewinnen könnte. Was würde denn passieren, Nils, wenn es jetzt nicht klappen sollte mit dem nächsten Titel?
Och, ich glaube, man geht dieses Spiel entspannter an als die Finals 14-16, wo das Risiko zur Blamage gegen den kleinen, in Anführungszeichen, kleinen Stadtrivalen, wesentlich höher war als jetzt gegen so Juventus, wo man 2015 im Halbfinale gesehen hat, wie, ja, dass man gegen die auch mal gut verlieren kann. Es wird hier gar nicht so groß gesprochen über dieses Thema Titelverteidigung in den Medien, natürlich, aber Luka Modric hat gesagt, das ist kein größerer Druck, daran denkt man nicht hier, dass es endlich mal eine Mannschaft diesen Titel verteidigt. Man geht das Spiel an, man will das natürlich gewinnen, sie da an diesen fünften Titel jetzt auch geben, aber ich glaube, Zidane hätte seinen Posten absolut sicher, auch wenn er verlieren würde am Samstag.
Thomas, was würde umgekehrt bei Juventus Turin passieren, wenn erneut die Champions League nicht gewonnen würde?
Ich denke nicht, dass das jetzt große personelle Konsequenzen oder derartiges nach sich ziehen würde, aber die Enttäuschung wäre natürlich riesig und da würde man sich dann vielleicht wirklich irgendwann mal hinterfragen, was an diesem Finalfluch tatsächlich jetzt dran ist, ob diese nationale Dominanz, die man ja in Italien seit Jahrzehnten auch eigentlich innehat, trotz den Mailändern, aber man ist Rekordmeister und ist recht deutlich. Und da würde man sich vielleicht schon irgendwann mal fragen, warum schaffen es denn die beiden Mailänder europäisch dann doch immer stärker zu sein, wenn sie denn rein sportlich auf der Höhe sind, was ja momentan eher nicht der Fall ist. Aber wenn man sich eben ansieht, dass beide Mailänder auch mehr Landesmeisterpokale haben als Juve, ist es schon auch, wenn es am Samstag dann wieder nicht klappt, etwas, woran man arbeiten muss. Und das hat Allegri auch gesagt im Vorfeld des Spiels, man muss diese Milan-Final-Mentalität irgendwie an den Tag legen und sich das als Vorbild nehmen.
Und sollte es umgekehrt klappen, wäre es auch möglich, dass Gigi Buffon dann sagt, ach Freunde, dann höre ich jetzt auf?
Puh, darüber wage ich mir eigentlich kein Urteil zu erlauben. Es wäre natürlich ein krönender Abschluss einer großartigen Karriere. Und aber ich weiß nicht, ob jetzt sein Club da jetzt so vor dieser Frage stehen lassen würde. Denn da müsste es natürlich eine Nachfolgeregelung irgendwo geben. Und ja, letztendlich ist Buffon dem Verein zu sehr verbunden, als dass er ihn irgendwie in die Bredouille bringen würde.
Das hat er damals ja auch schon mit dem Gang in die Zweitklassigkeit nach Calciopoli bewiesen, dass er diesem Verein auf jeden Fall anhängt und nichts tun würde, was dem Verein in irgendeiner Weise schaden würde. Was auf jeden Fall festzustellen ist, dieses Urteil, was Franz Beckenbauer vor einigen Jahren nach dem Erfolg der Bayern gegen Juventus Turin in der Champions League gefällt hat, Buffon, alter Mann, Bahnschranke und was da alles fuhr, Nils, das musst du auch als Real Madrid-Anhänger sagen, das war, Franz Beckenbauer.
Nach den Viertelfinalspielen gegen die Bayern wissen wir auch inzwischen in Madrid hier, wie gerne die Bayern mal verbal noch nachlegen, egal ob nach Sieg oder Niederlage. Also.
Ne. Wobei in dem Fall natürlich ein bisschen was berechtigt war. Also ein paar Entscheidungen waren jetzt nicht so, dass man sagen könnte, tadellose Schiedsrichterleistung.
Ja, aber trotzdem gab es auf beiden Seiten ein anderes Thema, da können wir gerne einen eigenen Podcast nochmal zu machen.
Hat auch mit dem Finale natürlich nichts zu tun, aber zur Ehrenrettung der deutschen Mannschaft musste ich da nochmal kurz eingreifen hier. Aber Nils, Tipp fürs Finale?
In den bisherigen 18 Duellen gab es nie ein 0-0, also dürften Tore fallen und nicht erst im Elfmeterschießen. Also glaube ich, dass Juve sogar 1-0 in Führung geht, aber Madrid dann mal wieder eine ihrer in dieser Saison unzähligen Aufholjagden zeigt und am Ende doch noch deutlich mit 3-1 gewinnen wird.
Thomas, du hältst dagegen?
Ja, ich halte dagegen. Ich denke, dass Allegri auf jeden Fall die richtige Entscheidung getroffen hat. Und da wollte ich mich auch nochmal kurz auf das Vorher beziehen. Also ich weiß nicht, ob es beim Kollegen angekommen ist, aber ich habe gesagt, dass Barzagli dann eben als Rechtsverteidiger spielen wird und Alves davor. Und genau deswegen genau im Mittelfeld davor.
Alles klar.
Und und ich glaube, dass diese taktische Variante zwar auf den ersten Blick etwas,
ungewöhnlich vielleicht.
Ja, ungewöhnlich und vielleicht auch ein bisschen feige daherkommt, aber das war das Wort, das ich gesucht habe, genau, feige. Aber so ist es letztendlich nicht, weil sich Allegri immer etwas bei der ganzen Sache überlegt und ich glaube, er würde dann im Laufe des Spiels etwas nachlegen und ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass Juve kein Tor kassiert. So wie man jetzt durch die Champions League Gruppenphase, durch die K.O.-Phase marschiert ist, auch in der Defensive. glaube ich, dass man sogar Real Madrid aufhalten kann in der Offensive. Und ich tippe auf ein 2-0 für Juve.
Also zwei Tipps, zwei vielleicht gewagte Tipps. Wir werden es natürlich dann sehen. Am Wochenende wird es übertragen bei den Kollegen von Sky und auch im ZDF könnt ihr es verfolgen. In Cardiff dann das Finale um die Champions League 2017. Und das Ganze ist auch noch eine Premiere. Da müssen wir vielleicht auch ganz kurz drüber sprechen. Nils, zum ersten Mal in einer Halle, denn das Dach in Cardiff wird aus Angst vor Terroranschlägen geschlossen.
Ja.
Macht das einen Unterschied irgendwie?
Für die Spieler keine Ahnung, aber ich glaube, das ist keine Sache, die man jetzt groß kommentieren muss. Das ist halt jetzt Variante A oder B, also B.
Thomas, was würdest du sagen? Ist das was man irgendwie beachten muss? Macht das Spiel irgendwie anders oder ist es einfach nur Staffage neben Schauplatz?
Puh, da kann ich jetzt natürlich auf keinerlei Erfahrungswerte zurückgreifen. In der Amsterdam Arena konnte man ja früher das Dach schließen. Auf Schalke ist es auch möglich, aber ich weiß nicht, ob das irgendeine Rolle spielt. Also ich denke eher nicht.
Auf jeden Fall wird das Endspiel gepfiffen von einem Deutschen. Dr. Felix Brüch wird das Endspiel leiten und wir sind gespannt, wie es ausgeht. Und ich sage vielen Dank an Nils Kern von Real Total und an Thomas Hörner.
Sehr gerne.
Die BMW International Open, live auf meinsportradio.de. Vom 22. bis 25. Juni berichtet meinsportradio.de live aus dem Golfclub München-Eichenried. Sei dabei, wenn Henrik Stenson, Sergio Garcia und Co. an den Abschlag gehen. Mit umfangreichen Hintergrundberichten, Interviews direkt vom Grün und natürlich der Live-Berichterstattung vom Turniergeschehen bietet dir meinsportradio.de das Golfsport-Komplettpaket. Die BMW International Open, live auf meinsportradio.de. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.